Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
SWR 1, Leute, live aus dem Halsschlösschen in Worms. Und zu Gast ist Nico Hoffmann, der bekannteste und erfolgreichste deutsche Fernsehproduzent und gleichzeitig der neue Intendant der Nibelungenfestspiele Worms. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen.
Sehr lieb, tausend Dank.
Herr Hoffmann.
Danke, danke.
Schön, ne? Gleich so einen frühmorgens Applaus zu kriegen.
Man wird sofort wach. Ja.
Bevor ein Film ins Fernsehen kommt, testen Sie den ja immer ein Publikum aus. Das ist beim Theater anders, da ist alles live und als Produzent und Regisseur, denn die Nibelungenfestspiele, die sitzen dann beide da und hoffen, dass das, was sie geprobt haben, auch beim Publikum ankommt. Wie nervös waren Sie vorgestern Abend bei der Nibelungenpremiere?
Ich war bei der Premiere eigentlich nicht mehr wirklich nervös. Ich war die Woche über nervös, weil wir sehr schlechtes Wetter hatten. Das war keine einfache Probenwoche. Wir haben auch zweimal abgebrochen, einfach wegen Regen, also zu gefährlich wurde. Ich habe aber durchaus Feedback schon die ganze Woche gehabt. Wir hatten die große Medienprobe am Dienstag. Da kriegen Sie erstmal die Meinung zu hören von vielen Journalisten. Und ich hatte dann vor allen Dingen am Mittwoch nochmal eine Probe, wo doch viele Wormser auch da waren, auch aus der Verwaltung. Und da habe ich mir dann doch Zeit genommen, genauer noch mal reinzuhören, weil mir das schon wichtig ist, wie das ankommt.
Sie haben ja im Vorfeld gesagt, in Worms, da muss der erste Schuss sitzen. Ihrem Eindruck nach, hat er gesessen?
Er hat ganz sicher nicht ganz gesessen. Also ich glaube, er hat an dem Abend der Premiere sehr gut funktioniert. Ich finde, dass wir ein unglaublich aufmerksames Publikum hatten. Ich war überrascht, aber nicht wirklich verwundert, dass es doch ein Publikum ist, das mit einer unheimlichen Kenntnis und einer großen Psychologie und übrigens auch einer großen Genauigkeit schaut. Also diese immer behauptete These, das Publikum ist doof und will immer großen Rambazamba auf der Bühne, das stimmt einfach nicht. Also die Leute sind sehr, sehr gebildet im Grunde genommen, die sich das anschauen. Und ich war überrascht, welches Einzugsgebiet das mittlerweile hat. Es waren unglaublich viele Leute aus Berlin dabei, aus München, die ganze Theaterszene Mannheim, München, Mainz, Frankfurt war vertreten. Das ist schon mal ein interessanter Zuwachs auch an Publikum. Die Kritiken, das muss man ganz offen sagen, sind gemischt. Also im Moment sind wir so bei 50-50,
gut, ja, schlecht. Die ersten sind eingelaufen.
Na, ja. Ich kann das ja mal zitieren. Also was ich immer sehr gern lese, ist nachtkritik.de, weil die haben eigentlich immer eine sehr fundierte Kritik. Die war sehr, sehr positiv. Die hat das Stück auch sehr genau begutachtet. Ich lese es deshalb, weil meine Mutter das auch immer liest, wenn in Mannheim die Aufführungen sind. Ich lese es auch in Berlin. Die sind wirklich sehr gut und auch sehr schnell. Fokus und Bild waren fulminant. Die Welt war in between, kann man sagen. Eckhard Fuhr fand das Stück sehr gut, aber die Inszenierung nicht.
Also die Welt, ne, hat geschrieben, Welt, es hätte ein bisschen mehr Theaterblut fließen dürfen.
Sein können. Das nehme ich auch ernst, weil Eckhard Fuhr ist aus der Region, der nimmt sich dieser Sache sehr, sehr an. Aber ja, es ist eine Wegbeschreitung. Ich bin innerlich jetzt, ich gehe ja auch mit vielen Erfahrungen jetzt hier raus, weil es ist interessant, es dann live zu erleben. Es ist interessant zu erleben, wie es vor Publikum funktioniert. Es ist auch interessant, die Bühne zu spüren mit Publikum, ist nochmal was ganz anderes. Und es wird garantiert auch Auswirkungen haben auf das, was wir nächstes Jahr machen. Also das gilt für Ostermeier, der geschrieben hat, nur an David Kalis wir nächstes Jahr inszenieren, der ein expliziter Theatermacher ist. Also das wird eine ganz andere Version nächstes Jahr werden, ein völlig neues Stück.
Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden gleich noch intensiver über die Nibelungenfestspiele sprechen. Wir wollen Sie in Leute aber auch als Mensch, Nico Hoffmann, ein wenig näher kennenlernen. Ich habe mal einige Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Ja, das liebe ich, ja.
Das dachte ich mir. Ein Film über mein eigenes Leben würde mit folgender Szene beginnen.
Das würde wahrscheinlich beginnen, wie ich im Alter von 7 Jahren von meinen Eltern nachträglich wahrscheinlich zu deren Leidwesen eine Revue-Filmkamera zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, weil das war der Beginn aller Taten. Ja.
Wenn ich selbst bei den Nibelungen mitspielen müsste, würde ich am liebsten die Rolle spielen von?
Sicherlich nicht Hagen. Ich hätte in der Aufführung jetzt, die wir hier haben, am liebsten die Rolle vom Mike Solbach, also vom Narr gespielt. Das hätte ich gerne gemacht.
Warum? Der Narr?
Ja, weil es der Narr ist, weil man einen bestimmten Blickwinkel auf die Welt entwickeln kann und dann natürlich, weil er die Figur ist, die durchs Stück führt. Das hätte mir gelegen wahrscheinlich.
Wer sagt, ich sei ein Missionar?
Ja, der täuscht sich, weil ich bin kein Missionar. Also wenn überhaupt, würde ich sagen, interessiert mich das Aufklärerische oder mich interessiert auch die Kontroverse durchaus. Das gilt auch für Theater. Wenn man Theater macht, muss man die Kontroverse wollen und auch aushalten. Ich war übrigens auch hocherfreut, dass zum ersten Mal wieder lange über das Stück diskutiert wurde beim abendlichen Essen und nicht nur über die Qualität der Weine. Das ist für mich auch ein Zeichen, dass die Leute sehr, sehr interessiert mit der Sache umgehen hier. Missionarisch bin ich eigentlich nicht wirklich. Also das, ich weiß nicht, wer es in die Welt gesetzt hat, aber ich fühle mich nicht so.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Hoffmann, über 1 Million Flugmeilen, so sagt man, legen Sie im Jahr zurück. 15 Termine haben Sie angeblich am Tag im Schnitt. Da stellt sich die Frage, warum tun Sie sich das mit den Nibelungenfestspielen noch an? Irgendwas muss hier gereizt haben.
Ob die Flugmeilen jetzt stimmen, weiß ich nicht genau. Also bei 1 Million bin ich noch nicht im Jahr, aber bei annäherungsweise. Die Flugmeilen haben damit zu tun, dass wir unheimlich viel im Ausland drehen. Also das ist mittlerweile kein Gewerbe mehr, was nur in Deutschland funktioniert. Wir haben jetzt gerade einen riesigen Erfolg mit einer neuen Serie Deutschland 83, die in Amerika sehr toll angelaufen ist. Also das macht auch neue Wege in Amerika auf. Worms hat mich begeistert, weil erstmal ich aus der Region bin, weil ich in Mannheim, muss man einfach mal sagen, nicht wirklich was gefunden habe, was mich dort begeistert hätte. Ich habe 3 Jahre lang mit dem Mannheimer Oberbürgermeister mich bemüht für Kulturhauptstadt Europa, für Mannheim. Dann wurde das aber endlos vertagt. Also ich glaube, wir sind gemeinsam mit Peter Kurz, dem OB, dann irgendwie 2023 gelandet. Dann habe ich zu ihm gesagt, also 2023 weiß ich überhaupt nicht mehr, wie mein Leben aussieht. Und in die Einflugschneise ist Michael Kissel ununterbrochen angereist gekommen. Der wusste aus irgendwelchen Gründen immer, wenn ich im Hyatt in Mainz saß, wahrscheinlich hat das ZDF irgendwelche dunklen Kanäle. Ich glaube, dass Markus Schächter es war, der das immer gesagt hat, weil da war er sogar noch Intendant. Und dann kam Michael Kissel mit der Idee vor ein paar Jahren. Und dann habe ich wirklich erstmal sehr resistent gesagt, nee, auch zeitlich geht es nicht. Und dann kam halt die Idee, das zu dritt zu machen. Dass man wirklich gesagt, mit Thomas Schad, Albert Ostermeier, versucht man das in einer gemeinsamen Verantwortung zu lösen, auch die zeitlichen Vorgaben. Und das fand ich dann einen Weg, der mich interessiert hat. Und ich mag das auch sehr hier. Also ich muss mich nicht hierher zwingen. Es ist ein toller Ort und eine tolle Veranstaltung. Und
Sie ist auch gereizt, nach all den Jahren beim Film nochmal Theater zu machen. Da waren ja auch Ihre Ursprünge.
Ja, das hat natürlich gereizt, weil was Sie beim Film eben gar nicht haben, ist das Live-Erlebnis. Sie haben nicht den direkten Kontakt zum Zuschauer. Sie haben nicht die so Probenmomente, wie wir jetzt die ganze Woche hatten. Das ist was begeistert. Das macht auch Probleme. Es ist nicht nur so, dass es angenehm ist. Also wir haben uns auch die Köpfe eingeschlagen, Thomas Schad und ich, über die eine oder andere Inszenierungsfrage. Ich musste auch mühsam lernen, dass ich nicht wie im Film hingehen kann und sagen kann, so, bitte bleib jetzt mal eine Woche zu Hause. Ich schneide jetzt mal alleine um, was ich ja wirklich durchaus im Film mache. Ich schicke dann wirklich jemanden nach Hause und sage, ich probiere jetzt noch meinen eigenen Weg. Das geht hier alles nicht. Also es ist eine interessante Erfahrung gewesen. Aber ja, es ist einfach toll, mit Schauspielern so eine Erfahrung gemeinsam jetzt bis zur Premiere zu bekommen und dann auch die Möglichkeit zu haben, es direkt mit dem Publikum zu teilen. Das ist was sehr Tolles.
Jetzt haben Sie ja eben gesagt, Sie seien kein Missionar. Trotzdem hat das Stück ja eine Botschaft, das Sie aufgeführt haben. Was ist in Ihren Augen die wichtigste Botschaft, die dieses Stück Gemetzel in diesem Jahr transportiert?
Also was der Ostermeier versucht hat und was jetzt bei manchen Kritikern verstanden wird, bei anderen nicht, er hat ja im Grunde genommen versucht, die Nibelungensaga nochmal sehr psychologisch auseinanderzunehmen und im Grunde genommen ist auch an zwei großen Frauenfiguren, Grimhild und Brünnhild, zu zeigen. Und das ist ein sehr spezieller Weg, der sehr stark auf die Sprache geht. Also Ostermeier ist bekannt für seine Lyrik, für seine sehr expressive Sprache. Das ist auch der Grund, warum Eckhard Fuhr das sehr, sehr würdigt in der Welt beispielsweise. Worauf wir verzichtet haben in diesem Jahr, ist jetzt das ganz große Spektakel auf der Bühne. Also wirklich zu sagen, es fließt Blut, große Schlammschlachten, Pferde und andere Tiere. Das ist definitiv mit dem Text auch gar nicht machbar. Ne? Und man kann jetzt schon eine Analyse machen nach der Premiere, was verträgt die Bühne, wie groß ist diese Bühne, um sie auch zu bespielen. Aber die Botschaft ist im Grunde genommen eine sehr psychologische Auseinandersetzung über zwei Gesellschaften und wie wir miteinander umgehen, auch über den Gewaltaspekt, wie wir miteinander umgehen. Aber wie gesagt, sehr sprachlich und sehr psychologisch. Und das muss man mögen oder man kann es nicht mögen. Aber es war der Ansatz der Inszenierung.
Es sollte ja auch darum gehen, hätte es Alternativen gegeben zu dem Gewaltausbruch?
Es ist ganz klar die Frage der Alternative und es ist auch die Frage, was Ostermayer gemacht hat, wie ich finde. Er hat gewisse Figuren nochmal psychologisch gewichtet. Auch die Hagen-Figur hat er sehr, sehr speziell gewichtet. Was sicher nicht einfach ist an dem Stück, ist, dass es sehr, sehr viele Ebenen bedient. Es bedient mehrere Fantasieebenen, die muss man mitmachen. Das ist auch die große Thematik jetzt gewesen mit Thomas Schad über die Länge und Ausführlichkeit dieser Tanzeinlagen. Also für meinen privaten Geschmack kriegen die eine unheimliche Eigenstellung jetzt, darüber kann man diskutieren. Wir haben sie teilweise bei den Proben weggelassen, dann wird es wieder sehr, sehr sprachgewaltig. Es hat auch einen gewissen Pausenmoment drin, um sich dann wieder zu sammeln. Also deshalb habe ich es auch jetzt gut gefunden, wie es war. Aber wie Sie merken, da kommen dann 1000 Module, an denen Sie diskutieren können. Und das macht wiederum auch Spaß. Also man macht sowas auch für die Debatte. Ne?
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Hoffmann, Sie hatten ja eben gesagt, es war auch so ein Stück schon so Regionalpatriotismus, dass Sie bei den Nibelungenfestspielen eingestiegen sind und die Intendanz übernommen haben. Sie sind 1959 in Heidelberg geboren, in Mannheim aufgewachsen, als Kind zweier Journalisten. Ihr Vater war Redakteur bei der Rheinpfalz, Ihre Mutter die erste Frau in der Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Gab es bei Ihnen zu Hause Tage, an denen beim Mittagessen nicht über Politik oder Wirtschaft gesprochen wurde?
Die gab es wirklich wenige, weil damals ja Journalismus auch noch völlig anders funktioniert hat. Also mein Vater ist gerade mal jeden Nachmittag 40 Minuten aus Ludwigshafen. Er war ja später Chef vom Dienst, später in der Zeit von Helmut Kohl auch noch Leiter des Bonner Rheinpfalz-Büros. Also der hatte dann mal genau 38 Minuten Zeit zum Mittagessen rüberzufahren. Es gab ja damals weder Internet noch Handy. Man hatte alles quasi im Wohnzimmer dann auch noch live erleben müssen, wenn dann nochmal die Redaktion anrief. Aber das Leben meiner Eltern, kann man wirklich sagen, war Tag- und Nachtjournalismus. Das ist so. Und damals gab es noch Pleisatz, wurde quasi noch der Andruck abgewartet. Man ging mit den Setzern, mit den Pleissetzern noch Bier trinken. Also mein Vater ist wirklich jeden Tag, dann, jetzt wir reden von Straßenbahn und Bus, mit dem letzten Bus dann um Mitternacht wieder zurückgekommen aus Ludwigshafen, bis die Zeitung angedruckt war. Das war tägliches Leben, also Journalismus war bei uns schon.
Hat Sie das als Kind denn eher genervt oder haben Sie dann auch automatisch angefangen, sich für die Themen zu interessieren?
Mich hat es gar nicht genervt. Also ich bin ja oft dort mit gewesen, also meine Eltern haben mich nach Ludwigshafen verfrachtet, weil meine Mutter wiederum auch berufstätig war. Ich habe sehr, sehr lange in dieser Amtsstraße in Ludwigshafen, wo die Rheinpfalz sitzt, verbracht. Es gab da übrigens auch ein kleines Kino. Die haben so Ein-Stunden-Programme gespielt für Kinder, wo ich dann hingeschickt wurde. Ich weiß auch noch, wie die Kassiererin hieß, Rosmarie hieß die.
Das die weiß ich wirklich noch. Kunde, das hat genau.
Das hat eine Mark gekostet, dieses Kino. Das war so ein Non-Stop-Kino. Später wurde es leider ein Sex-Kino, aber es hat sehr, sehr lange war es ein Non-Stop-Kino. Ich bin da aufgewachsen. Ich bin auch oft, ich habe dann auch so eine kleine Druckerei zu Hause gehabt und habe den Pleisatz, ich habe teilweise den Pleisatz mitgenommen oder mitnehmen dürfen, habe da selbst angefangen zu drucken. Ich finde schon, Journalismus und wie Zeitung entsteht, das war wirklich was Faszinierendes. Also ist es bis zum heutigen Tag. Ich habe da nicht drunter gelitten.
Sie haben ja sogar ein Volontariat dann selbst gemacht bei Mannheimer Morgen. Also Sie sind da eigentlich volontiert. Ausgebildeter Journalist.
Ja, das bin ich, ja.
Hat
ich
Ihnen das dann später geholfen, auch bei der Recherche für Filmstoffe zum Beispiel?
Mir hat es enorm geholfen, weil der Mannheimer Morgen eine sehr, sehr gute Ausbildungszeitung immer noch ist, damals ohnehin war. Es war eine der Ausbildungszeitungen, wo die Münchner Journalistenschule auch ihre Studenten hingeschickt hat. Und ich hatte mit Horst-Dieter Schiele und Mac Barsche zwei sehr, sehr gute Chefs, die einem wirklich auch drangsaliert haben. Das war keine leichte Zeit. Es war ein sehr tough und sehr konservativ geführter Verlag, aber mit tollen Journalisten an der Spitze. Ich habe da gelernt, ganz klar, natürlich. Man lernt vor allem im Lokalen. Also ich erinnere mich noch an Tausende von Karnevalssitzungen, mit denen man dann beginnt. Das war wirklich mein Elend. Da musste ich da wirklich durch. Und das wurde nur noch getoppt dann durch den Polizeibericht. Der war dann genauso anstrengend. Aber man lernt. Man lernt den direkten Zugang zu Menschen, weil Lokaljournalismus funktioniert nur in der direkten Nähe zu den Lesern. Und so wurde das da auch gelebt. Das war sehr hilfreich.
In Ihrem Elternhaus wurde ja nicht nur viel über Politik diskutiert. Ihr Vater war auch ein Freund Willy Brandts und gleichzeitig ein Bewunderer von Helmut Kohl. Helmut Kohl war, glaube ich, auch öfters in Ihrem Elternhaus zu Gast. Wie passt es zusammen, Willy Brandt und Helmut Kohl?
Also mein Vater war in der Tat großer Bewunderer Willy Brandts. Man muss dazu sagen, dass mein Vater aus einem sehr linken Elternhaus kommt. Das war so links, dass der Vater meines Vaters im Dritten Reich geflohen war und in der DDR gestorben ist. Also er ist über Dänemark als bekennender Sozialist in der DDR gestorben, ist nicht wieder in den Westen, Anführungszeichen, zurückgekehrt. Und mein Vater war, vor allem der Kniefall in Warschau von Willy Brandt war für meinen Vater entscheidend, auch als Geste. Wo mein Vater selbst im Krieg Soldat war, war das für ihn in seinem Lebensabschnitt eine sehr besondere, wichtige Geste, die entscheidende sogar. Und bei Helmut Kohl muss man sagen, dass mein Vater wirklich beide sind aus Ludwigshafen gewesen, also die kannten sich sehr, sehr lange über die Rheinpfalz natürlich. Mein Vater war ein großer, wirklich begeisternder Anhänger von Kohls Europapolitik. Also die ganze Europapolitik Helmut Kohls, Versöhnung mit Frankreich, Zusammenarbeit mit Frankreich war für meinen Vater nach Willy Brandt die entscheidende politische Energie in diesem Land. Also die Haltung, er ist da gewesen, er ist jetzt 90 Jahre alt, die hat er immer noch und ich kann es auch verstehen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wir hatten ja gerade über Ihr politisch sehr interessiertes Elternhaus gesprochen. Sie selbst waren auch als Jugendlicher politisch aktiv, waren Schülersprecher des Mannheimer Moll-Gymnasiums, Gesamtschülersprecher aller möglichen Mannheimer Gymnasien, haben also viel gemacht. Und der Direktor Ihres Gymnasiums hat Ihnen, als Sie Abi gemacht haben, alle Ehren, die Sie durch Ihr Engagement als Schülersprecher angehofft haben, aberkannt. Was haben Sie angestellt, um das alles aberkannt zu bekommen, Herr Hoffmann?
Die Geschichte stimmt wirklich, wobei Sie immer mühsam, sich das Jahre danach anzuhören, weil die Schule hat mich jetzt vor einem Jahr eingeladen als Akt der Versöhnung. Also es herrscht jetzt gerade wieder Friede zwischen. Die haben auch einen ganz tollen neuen Direktor, der mich auch begeistert
hat. Es hätte auch anders ausgehen können.
Auch anders, ne? Aus. Ich fühle mich immer ganz schlecht, wenn ich über meine dunklen Zeiten im Moll-Gymnasium reden muss. Nein, es war damals einfach so, wir waren ein sehr renitenter, sehr politischer Schüler, Mitverwaltungsapparat. Also wir waren wirklich sehr, sehr unbequem. Wahrscheinlich habe ich auch öfter über die Stränge geschlagen. Es war eben so eine sehr politische Zeit. Es war die Zeit von Bader-Meinhof, von Stammheim. Das war ja eine spürbare, es war die Zeit der Debatte mit Filbinger, ne, über die sogenannten Filbinger Prozesse. Es gab den radikalen Erlass an Schulen. Das ist eine Zeit, die für viele weit zurückliegt. Aber für uns war das natürlich
sehr präsent.
Wir hatten auch noch einen Biologielehrer, an dem sich das entzündet hatte, der immer in schwarz gekleidet, ganz klar bekennender Nationalsozialist noch war, die Rassenlehre des Dritten Reiches noch ernsthaft an die Tafel geschrieben hat. Das gab es damals noch, ne? Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Deshalb war diese sogenannte SMV, diese Schülermitverwaltung, sehr politisch. Und der ausschlaggebende Punkt war sicher meine offensive Kritik mit allem, was da politisch ablief an der Schule. Ich war da sicher auch 50% überdosiert in meiner Heftigkeit. Aber der Ausgangspunkt war dann ein Abschlussgottesdienst vorm Abitur, wo ich dann quasi nochmal Tabula Rasa mit den ganzen Schuljahren gemacht habe. Und das hat ihn unheimlich geärgert, dann hat er auch recht gehabt irgendwo. Aber dann gab es wirklich diese berühmte Szene, wo er mich dann zu sich holte und über die ganze, da war eine riesige Wiese vor dem Moll-Gymnasium, damals noch, heute ist es alles bebaut. Dann sagte er, Herr Hoffmann, schauen Sie sich diese riesige Wiese an, so viel Grasland haben Sie verbrannt während Ihrer Zeit hier. Also er hat den ganz kriegerischen Dingen. Und das war mein Abschied mit ihm. Und
der wusste, Sie wären Filmproduzent und er muss
wusste
in Bildern
vielleicht
sprechen.
Durchaus. Ja. Genau. Aber das war das Moll-Gymnasium. Ja.
In der Schule wurde wenig über die NS-Zeit gesprochen, haben Sie gerade gesagt. Wie war das denn in Ihrem Elternhaus? Wurde darüber gesprochen?
Man kann nicht sagen, dass wenig darüber gesprochen wurde. Wir hatten beispielsweise einen Deutsch-Geschichtslehrer, Günter Erbacher, der mich maßgeblich geprägt hat in meinem Wesen, den fand ich wiederum ganz toll, weil der hat natürlich diese ganzen großen Themen sehr, sehr ausführlich und sehr präzise behandelt, war aber eine völlig andere Generation. Also der Biologielehrer war kurz vor der Pensionierung dann 63 und der andere war unter 40. Da haben sie dann schon im eigenen Schulbetrieb gemerkt, wie unterschiedlich auch die Generationen politisch geprägt waren, was in der Zeit, wir reden jetzt von 1970, 72 natürlich auch klar war in der Nähe zum Kriegsende noch.
Wie war das in Ihrem Elternhaus?
Irgendwann dann mal sehr offen, ne? Also das hat begonnen dann mit 17, 18, es hat eigentlich begonnen mit der Ausstrahlung dieser Holocaust-Serie im dritten Programm der ARD. was ja eine riesige Debatte in Deutschland dann war, und da war ich 17, 18 muss ich da gewesen sein, da ging dann wirklich eine sehr leidenschaftliche Debatte darüber los, was diese Familie im Dritten Reich erlebt hat. Mhm. Das ist schon ganz entscheidend.
Sie haben Ihre Eltern ja dann auch mit als Vorlage für Ihren Dreiteiler Unsere Mütter, Unsere Väter genommen, der ein gigantischer Erfolg war. Ihre Mutter war ja erst eine Anhängerin Hitlers gewesen, Ihr Vater Soldat an der Ostfront. Und Ihre Mutter hat Ihnen ja sogar Ihre Tagebücher aus der damaligen Zeit zum Lesen gegeben, als Sie diesen Film machen wollten. Wie war das für Sie, diese Tagebücher der Mutter aus der Zeit zu lesen, mit Gedanken, die für Sie wahrscheinlich zum Teil auch sehr befremdlich waren?
Das war deshalb sehr befremdlich, weil ich meine Mutter natürlich als extrem aufgeklärte Journalistin kenne. Ne? Und meine Mutter hat mir deshalb die Tagebücher gezeigt, weil einem durch die Genauigkeit dieser Tagebücher auch klar wurde, wie Jugend damals indoktriniert wurde. Das ist schon spannend zu lesen, in welcher Genauigkeit im Dritten Reich dieses Staatssystem junge Menschen, meine Mutter war ja eher noch die Gruppe vor BDM, also sie war quasi, die wechselte dann zum BDM irgendwann, aber die hat ihre Tagebücher begonnen mit 11, 12 und da sind Sätze drin, wo quasi Hitler, Adolf Hitler, wichtiger ist in ihrem Leben als ihr eigener Vater. Solche Sätze stehen da drin. Also dass die ganze NS-Kultur wichtiger ist als der familiäre Halt. Ne? Und dieser ganze Heimatbegriff stürzt sich plötzlich in der NS-Verwandlung auf dieses Kind und nicht mehr auf die Familie. Also meine Großeltern waren beide keine Parteimitglieder. Und das ist interessant dann, das zu spüren, wie meine Mutter eigentlich als Mädchen das empfunden hat, gegenüber meinem Vater, der aus einem sehr linken Elternhaus kam und der in den Krieg gezwungen wurde. Also der war der ist nicht wirklich freiwillig gegangen aufgrund seiner Erziehung. Und das war eine Polarität, die sehr spannend war.
Auch für den Film sicherlich.
Auch für den Film.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Unsere Mütter, unsere Väter war ja nicht das einzige Mal, dass Sie auf die Lebensgeschichte Ihrer Eltern zurückgegriffen haben. Als Sie 18 waren, haben Sie die Scheidung Ihrer Eltern mit Theaterdarstellern aus dem Mannheimer Nationaltheater dargestellt und verfilmt. Wie fanden Ihre Eltern das damals?
Die fanden es natürlich schlimm. Ja, es war auch ein gewisser Akt der Befreiung, weil ich habe in der Tat unter dieser Scheidung sehr gelitten. Das war eine nicht einfache Scheidung. Die haben sehr lange miteinander gestritten, bevor sie sich getrennt haben. Und ich habe dann, das war wahrscheinlich eine Art von Therapie, von Selbstbeschäftigung mit dieser schwierigen Zeit, das dann wirklich mit zwei tollen Schauspielern vom Nationaltheater, die beide auch fulminant gespielt haben, habe ich das in der Tat im elterlichen Wohnzimmer gedreht. Und also, das ist auch ein sehr guter Film geworden, zum Entsetzen meiner Mutter. Ich habe das dann auch noch öffentlich auf der Mannheimer Filmwoche vorgeführt. Also es war für beide meiner Eltern nicht ganz einfach.
Und wie haben die dann darauf reagiert? Was haben die dann gesagt?
Ja, die Trennung in der Familie war sehr schmerzvoll, weil das doch eine sehr intakte, tolle Familie war. Das gibt 1000 Gründe dafür. Wir haben vorhin ja drüber geredet, dass beide sehr berufstätig waren. Das spielt sicher in der damaligen Zeit eine Rolle. Das war übrigens, meine Mutter war wirklich die allererste Frau in der Wirtschaftsredaktion der FAZ. Man musste damals als Frau sich noch vor den Herausgebern präsentieren, ob man als Frau quasi eingestellt wird. So war die Zeit damals, heute unvorstellbar. Aber die Berufstätigkeit meiner Mutter, auch in diesem bürgerlichen Milieu, wo wir gelebt haben, war garantiert für viele auch nicht leicht zu verstehen, was ich absurd fand, aber das ganze Ambiente bei uns auf dem Lindenhof war sehr bürgerlich, also viele haben dann gesagt, ja, musste die jetzt zur Arbeit gehen, ist die Scheidung daran schuld, meine Mutter hat das sehr drunter gelitten auch, was natürlich von heute aus betrachtet auch unmöglich ist, diese Argumente, aber es war so ein innerer Drang in mir, diese Geschichte wirklich nochmal zu verarbeiten, das ist der Grund für den Film gewesen.
Mhm. Ihre Vorliebe für starke Frauenfiguren, die Sie ja immer in Ihren Filmen zeigen, aber jetzt auch bei den Nibelungen zeigen, mit Krimi und Brünnhild, zwei sehr starken Frauen, die da auch stark im Vordergrund stehen. Hängt das auch mit dieser Mutter zusammen und der Oma, die hat sie ja, glaube ich, auch noch miterzogen?
Das hängt ganz sicher damit zusammen, weil ich bin von starken Frauen erzogen worden. Also ich habe ja noch eine Schwester, die ist dann auch immer bevorzugt worden zu mir. Also bevor dann irgendwie, ich musste wirklich alles immer machen, das muss ich wirklich mal sagen. Also ich habe auch immer abspülen müssen, ich musste auch die Küche sauber machen, bevor meine Schwester dann mal irgendwie in Verantwortung trat, dauerte es 3 Stunden. Meine Oma, es war zum Schluss ein Frauenhaushalt, das kann man jetzt positiv und negativ bewerten. Mich hat es auch wirklich viel Energie gekostet, weil alle diese Frauen unglaublich energiegeladene Wesen sind. Es war meine Oma, meine Mutter, meine Schwester. Aber das ist definitiv, in meinem Leben ist das eine Art von Sozialisierung, die garantiert durchschlägt, auch auf die Filme.
Sie wären eigentlich der perfekte Ehemann, ne?
Nicht unbedingt. Ich mache auch meine Abgrenzung.
Also Sie spülen heute nicht immer freiwillig.
Naja, das würde ich, das ist ja noch das geringste Übel, würde ich sagen.
Sie waren damals ja auch in der evangelischen Kirche sehr aktiv. Wie viel Halt hat Ihnen das gerade in dieser Scheidungssituation der Eltern gegeben?
Ja, die evangelische Kirche hat uns viel Halt gegeben. Es gab einen sehr, sehr tollen Pfarrer, Walter Adler hieß der, der wirklich sehr entscheidend war in dieser Zeit. Und es ist eine Hinwendung zu Gott und eine Hinwendung zur Religion. Das lebe ich heute noch, das ist so. Also ich bin überzeugter Protestant. Ich habe selbst auch Gemeindearbeit an der Markuskirche in Mannheim gemacht, auch das begeistert gemacht. Das ist bis zum heutigen Tag geblieben. Also ich zahle auch meine Kirchensteuer. Ich bin wirklich deshalb auch bekennend, weil ich der Meinung bin, dass auch das... ja, ich sag's deshalb, weil ich viele Kollegen habe, die mittlerweile fröhlich aus der Kirche austreten, aber dann nach wie vor alle Annehmlichkeiten der Kirche in Anspruch nehmen, vom Gottesdienst bis Konfirmation und alles. Also ich finde, das geht dann auch nicht. Also man muss schon eine Haltung haben zu sagen, ja okay, dann ist ein Teil des Einkommens auch selbstverständlich dafür da. Das ist bei mir auch ein beträchtlicher Betrag, aber dazu stehe ich wirklich und gehe auch gerne und oft hin. Das ist ein wichtiger Bestandteil.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie haben ja an der Filmhochschule, Hochschule für Film und Fernsehen in München studiert, haben etliche Jahre auch als Regisseur gearbeitet, mit großem Erfolg, wenn man auf Filme wie Der Sandmann und so weiter schaut, die Sie damals gemacht haben. Was hat Sie dazu bewogen, von der Regie ins Produzentenfach zu wechseln?
Also bewogen hat mich zweierlei. Ich habe in der Tat eine relativ lange, gute Regiezeit gehabt, übrigens auch viel beim Südwestfunk damals noch, wo tolle Leute waren, Peter Schulze-Rohr, der eine Legende war im deutschen Fernsehspiel. Ich habe auch Tatorte gemacht, ich habe den zweiten Ulrike Folgerts Tatort damals gemacht, der hier bei Rainer Brüderle, der damals noch Minister war, bösartigste Kommentare heraufbeschworen hat. Tod im Häcksler hieß es, der spielte hier
in der Pfalz,
ja. Hinter zwei Brücken. Ulrike Folgerts musste mit Rainer Brüderle, glaube ich, 40 Mal auf Weinberge steigen zur Versöhnung. Mich hat er auch immer eingeladen. Er kam übrigens jetzt nicht zur Premiere, was ich ihm sehr übel nehme, weil ich habe gesagt, es wäre jetzt irgendwie die Retourkutsche gewesen, dass er jetzt mal hier nach Worms kommt. Aber seine Frau war krank, er hat sich entschuldigt. Der Grund war ganz einfach, eine gewisse Müdigkeit. Also es kam so mit 35, 36. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gedreht. Der letzte Film war übrigens mit Götz George, Corinna Harfouch, Solo für Klarinette. Und ich habe angefangen an der Filmhochschule in Ludwigsburg wirklich zu unterrichten. Also ich war sehr jung, habe aber sehr, sehr stark unterrichtet. Ich habe im Grunde genommen den ganzen Spielfilmbereich der Schule mit aufgebaut. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass da plötzlich 20, 25-Jährige sind, die ich wirklich als talentierter empfand als mich selbst. Es sind viele. Ich bin auch auf meine Studenten sehr, sehr stolz. Aber das ging damals dann los, dass ich plötzlich einen 25-Jährigen vor mir hatte mit seinem Abschlussfilm, wo ich so begeistert war, wo ich gemerkt habe, es liegt mir mehr, also mir liegt auch wesentlich mehr, diese Filme zu ermöglichen. Ich habe mich da wahnsinnig wohlgefühlt, im Jahr 10, 12 Diplomfilme denen zu ermöglichen. Und ich habe dann wirklich auch die Talentfrage mir gestellt, wo mein Talent wirklich liegt. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt in Worms nicht inszenieren würde.
Ne? Anlass war ein eingeeistes Dixi-Klo, dass Sie gesagt haben, jetzt reicht's endgültig.
Das war die Geschichte davor. Das war ein eingeeistes Dixi-Klo bei Dreharbeiten mit Götz George in Berlin. Regina Ziegler war die Produzentin. Das war minus 15 Grad. Das war einer der kältesten Winter überhaupt und es war wieder nachts um 3 und die Dixi-Klos waren zugefroren, die Mechanik der Scheinwerfer funktionierte nicht mehr, es musste wieder alles umgeparkt werden und mir ging der Geduldsfaden verloren. Also ich habe da einfach gemerkt, also ich habe da wirklich so eine Sternstunde gehabt und habe gesagt, willst du das jetzt bis zu deinem 65. Lebensjahr, ist das jetzt die Perspektive? Und ich war total müde mit dem Beruf, auch mit den ständigen Exzessen. Corinna Harfouch wollte die Szene dann wieder nicht mehr spielen, weil es wirklich auch so kalt war. Zum Schluss haben wir die Szene dann in 10 Minuten gedreht, für die wir eigentlich 3 Stunden gebraucht hätten und so weiter und so fort. Also das kam in der Tat, hört sich so lustig an, aber es kamen ganz, ganz viele Faktoren einfach zusammen, die dann zu so einer Art von Entscheidung
kamen. Aber wenn es jetzt irgendwelche Pannen am Set gibt, kann es nicht sein, dass Sie nach wie vor auch noch angerufen werden? Oder sagen Sie, das ist einfach Aufgabe des Regisseurs, nicht mehr mein Problem?
Ganz ehrlich, ich werde nicht mehr angerufen, wenn Pannen am Set sind. Und ich will auch nicht mehr angerufen werden. Ich gehe auch nicht ans Set mehr, weil das ist ein eigener Kosmos. Ich war auch hier jetzt bei den Proben bewusst erst zum Schluss da, weil das führt dann bei mir in der Tat dazu, dass ich mich sofort involvieren will. Ich kann eben da nicht ruhig da sitzen. Das war ja hier jetzt in der Woche der Proben genauso. Sie fühlen sich dann sofort animiert. Da kommt der Regisseur wach in einem hoch, der dann sich artikulieren will. Und es gibt Gründe, warum ich weder angerufen werden will, noch ans Set gehe im Moment. Mhm.
Ihre Aufgabe ist es ja heute erstmal Stoffe zu finden für die Filme. Wo finden Sie die?
Die finden Sie jeden Tag. Also da muss ich wirklich nur sammeln. Ich lese ja wahnsinnig viel, aber es ist wirklich, also Sie müssen wirklich nur 2 Wochen Zeitung lesen, haben Sie eigentlich 2 oder 3 neue Thematiken. Das hört überhaupt nicht auf. Die Schwierigkeit in meinem Metier liegt ja wirklich darin, Stoffe zu finden, die Sie jetzt beginnen in der Drehbucharbeit und die dann im Jahr 2018, 2019 on air gehen. Die Schwierigkeit ist eine Art von Vorausschau, was können Zuschauer im Trend in 2 oder 3 Jahren interessieren, weil ich bin ja nicht in der Lage, im Unterschied zum Journalismus innerhalb von wenigen Tagen umzusetzen, sondern ich kann nur umsetzen auf einer ganz anderen Zeitachse. Und das ist die Schwierigkeit in meinem Beruf. Und das macht übrigens auch den Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Produzenten aus, weil sie brauchen einen gewissen Trendriecher, eine gewisse Grundemotion in sich selbst, um ahnen zu können, welcher Stoff tauglich ist für ein großes Publikum.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wie immer, wenn wir draußen sind, gibt's Fragen unserer Zuschauer vor Ort an unseren prominenten Gast Nico Hoffmann. Und die lese ich jetzt ganz einfach mal vor. Till Peters aus Worms möchte wissen, wie geht es inhaltlich in Worms 2016 weiter?
Wir werden 2016 ein völlig neues Stück haben, sehr stark aus der Perspektive von Hagen erzählt. Also da gibt's schon einen Textentwurf, der sehr stark in meine Richtung geht. Also wir haben ja in diesem Jahr sehr stark die beiden Frauenfiguren Grimhild Brünnhild nach vorne geschoben. Nächstes Jahr wird es Hagen sein. Wird auch garantiert eine spannende Besetzung dann werden und auch brauchen. Wir werden mit Nuran David Kalis einen ausgewiesen erfahrenen Bühnenregisseur haben. Also der Nuran hat ja an großen Bühnen bereits inszeniert. Also es wird was definitiv völlig anderes als in diesem Jahr. Mhm.
Heidi Peters aus Worms möchte wissen, was haben Sie für ein Verhältnis zu Dieter Wedel?
Ich habe zum Dieter nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis. Wir betreiben gerade eine gemeinsame Drehbucharbeit. Der Dieter hat einen wunderbaren Text geschrieben über Korruption und Machenschaften auf Mallorca, wo er sich auch sehr gut auskennt.
Ich kann sagen, aus eigener Erfahrung gespeist, ja, aus eigener Immobilienerfahrung.
Ja, die Erzählung, die sind auch toll, wenn man ihm dazuhört, weil er wirklich da jahrzehntelange Erfahrung hat. Und ich habe es ja immer wieder gesagt, übrigens auch beim Empfang vom Oberbürgermeister hier in Worms, ich habe keine Tendenz, mich abzugrenzen zu Dieter Wedel. Also das ist eine tolle menschliche Erfahrung mit Dieter. Wir kennen uns lange. Wir haben uns in vielen filmischen Bereichen sehr geholfen. Wir haben viele Talente übrigens auch gemeinsam entdeckt und gepflegt. Also wir haben uns immer wieder zugerufen, wenn wir einen Schauspielern toll finden. Und ich finde auch die Art und Weise, wie wir den Übergang gemeinsam bewältigt haben, bis hin, dass er jetzt eine hervorragende Saison in Bad Hersfeld hatte, ist für mich aller Grund genug, die Freundschaft mit ihm auch aufrechtzuerhalten. Und ich hätte auch gern, dass er nächstes Jahr kommt. Ich hoffe, er tut es dann auch. Aber die Beziehung zum Dieter ist völlig ungetrübt.
Maike Hausen aus Mainz fragt, statt einer Henkersmahlzeit, welchen Film würden Sie sich unbedingt noch mal anschauen wollen, bevor Sie sterben?
Sehr gute Frage. Ja, ich habe so viele Lieblingsfilme. Also einer meiner Lieblingsfilme, weil ich jetzt gerade Open Air gesehen habe, ist 1, 2, 3 von Billy Wilder. Den habe ich Open Air vor 14 Tagen in Berlin gesehen, weil Steffen Seibert, der Regierungssprecher, Open Air Kino gemacht hat mit Riesenerfolg. Und ich habe wieder gemerkt, wie stark der Film seiner Zeit voraus war. Es ist einfach ein wunderbarer Film.
Peter Schäfer aus Biblis-Wattenheim fragt, bleiben Sie bei den Nibelungenfestspielen die nächsten Jahre eher bei renommierten Theaterschauspielern oder könnte das auch mal ein bekannter Filmschauspieler sein, der hierher kommt?
Ja, das kann beides sein. Also ich denke, das hängt immer vom Regisseur ab. Die Qualität ist ja, ich nenne es mal Mario Adorf. Mario Adorf ist ein begnadeter Bühnenschauspieler und er ist ein Filmstar. Das gilt uns auch für Götz George und für viele andere. Ich drehe übrigens auch gerade mit Markus Beuys und der Markus spielt bei mir gerade eine ganz wichtige Rolle in meinem neuen ZDF-Dreiteiler. Das ist für mich kein Widerspruch. Das hat sich in diesem Jahr wirklich so ergeben, weil wir ganz gezielt nach Leuten gesucht haben, die wie Katrin Strebeck und andere wirklich eine große Bühnenerfahrung haben, ne? Weil es ist mit dem Sprechstück, das so stark auf Sprache ausgerichtet ist, wie jetzt Ostermeier in diesem Jahr, ganz essentiell, dass sie Schauspieler haben, die mit dem Sprachlichen umgehen. Das war der Grund, sonst gäbe es gar keinen Grund, dass wir keine Filmschauspieler hierher holen.
Mhm. Jörg Ahrens aus Ludwigshafen fragt, kommt es vor, dass Sie während der Aufführung noch denken, das oder jenes hätte ich besser machen können und wenn ja, wie oft?
Das ist garantiert so, klar. Also erst einmal ist jede Aufführung anders, das ändert sich ja jeden Abend. Und das muss ich ganz klar sagen, aber da halte ich dann auch schon meinen Mund, weil das ist auch nicht meine Rolle hier. Ich habe natürlich ein klares eigenes Geschmacksgebilde, ja, das ist ja ganz klar. Das habe ich immer, aber Sie lernen natürlich im Laufe der Zeit, dass Sie einem Regisseur vertrauen müssen. Im Theater ist es nochmal eins drauf, weil Sie müssen im Theater wirklich komplett abgeben. Sie können als Intendant nicht anfangen, in die Inszenierung einzugreifen. Wir haben vorhin drüber geredet, beim Film geht es, ne? Beim Film habe ich ganz oft schon gemacht und gesagt, so, wenn wir uns jetzt hier im Schnitt nicht einig werden, dann machst du jetzt deinen Schnitt bei Cimek. Ich habe so einen Cimek-Zweiteiler gemacht. Wir haben zum Schluss in zwei Schneideräumen gearbeitet, ja, weil ich mit dem Ursprungsschneideraum nicht einverstanden war. Und ich habe eine komplett eigene Fassung in einem anderen Schneideraum geschnitten, die übrigens auch gesendet wurde. Aber da ist natürlich eine ganz andere Arbeitsverfahrensweise drin. Das kann ich hier auf der Bühne nicht machen. Es geht schlichtweg auch nicht mit den Gewerken, die dann schon so stark in der Struktur drin sind, dass sie quasi alles nochmal auf den Kopf stellen müssen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe natürlich eine ganz klare Meinung auch zum Stück und auch zu der Inszenierung.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Die Nibelungenfestspiele sind ja nur eines von vielen Projekten, die Sie stemmen in diesem Jahr. Sie hatten auch schon erwähnt, Sie haben im US-Fernsehen gerade eine deutsche Serie etabliert, Deutschland 83, die mit großem Erfolg dort frenetisch gefeiert wird. Die kommt auch, glaube ich, ins deutsche Fernsehen, ne, im Herbst. Um was geht's da?
Die kommen ins deutsche Fernsehen im Herbst und leider bei RTL, nicht in der ARD, wo es durchaus hingepasst hätte. Es ist eine von einer Amerikanerin geschriebene Serie über einen jungen Spion aus dem Osten im Jahre 1983, als Deutschland diese schwierige Phase der Aufrüstung hatte, also Stationierung der Pershing-Raketen, der Kalte Krieg kam zurück, also sehr, sehr nah manchmal wieder an Stimmungslagen, die wir letztes Jahr mit Russland erleben mussten. Und Jonas Ney, der übrigens auch hier war, spielt es. Viele kennen ihn vielleicht aus Tannbach oder aus Home Video. Das ist ein ganz junger, toller Schauspieler. Und es beschreibt im Grunde genommen, der Reiz von der Serie liegt im Grunde genommen aus dem Perspektivwechsel zwischen Ost und West in dieser damaligen Zeit. Es ist also ein bisschen retro. Man hat also unglaubliche Wiederbelebungseffekte seiner eigenen Jugend da drin. Das ist auch eine Zeit, in der ich studiert habe. Und gleichzeitig ist es ein unglaublich spannender Thriller und eine tolle Spionagegeschichte. Eine Amerikanerin hat es geschrieben und zur wirklich großen Überraschung, was ich im Leben bisher noch nicht erreicht hatte. Ich habe den International Emmy gewonnen letztes Jahr für unsere Feder, was ein Riesenerfolg war. Aber dass jetzt die Unisono, die ganze amerikanische Presse, also wir reden jetzt von der New York Times, die zweimal ganzseitig dieses Werk jetzt hymnet, also das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Und die Quoten gehen im Moment auch, die Quoten duplizieren sich gerade von Folge zu Folge. Wir sind jetzt beim amerikanischen iTunes, sind wir von den hintersten Plätzen, liegen wir jetzt auf Platz 12. Also wir reden jetzt von einem Markt von 200, 300 Millionen Zuschauern. Und das ist schon erstaunlich. Also wir grübeln auch die ganze Zeit darüber, warum die Amerikaner jetzt dermaßen auf dieses Programm abgehen, aber sie tun es gerade.
Und das ist ja auch nicht das Einzige, was in diesem Jahr von Ihnen ins Fernsehen kommt. Es wird noch einen Kinofilm geben mit Harpe Kerkeling.
Es kommt viel jetzt. Also es kommt eine sehr, sehr schöne Dokumentation über das Leben von Franz Beckenbauer, eine Woche vor seinem Geburtstag. Also Franz hat Geburtstag am 11. September. Er wird 70. Die Ausstrahlung ist sehr prominent. Nach dem Tatort direkt, da ist noch ein Günter Jauch freier Platz gewesen, da läuft die. Danach kommt er aus der Sommerpause, den haben wir uns ergattert. Dann kommt in der Tat Deutschland, das wird bei RTL der große Aufschlag im Herbst sein, wenige Wochen später. Und dann, wo ich sehr stolz bin im Kino, Harpe Kerkeling, ich bin dann mal weg, was eine super tolle Verfilmung geworden ist, der wird genau im Weihnachtsprogramm anlaufen mit sehr, sehr viel Kopien, mit 700 Kopien in ganz Deutschland. Und ich glaube, dass es ein großer Erfolg werden wird.
Also die Vielzahl an Projekten, die Sie stemmen, hört es ja schon, fordert natürlich auch einen Preis. Sie chatten um die Welt. Haben Sie noch sowas wie Privatleben?
Ich habe wenig Privatleben, aber es ist natürlich auch der Preis, den Sie dafür bezahlen, klar. Nur ich empfinde es natürlich nicht als Last, also ich empfinde es jetzt nicht als Last, hier in Worms zu sein, sonst dürfen Sie das gar nicht machen. Also ich hatte da jetzt mal ein wirkliches Vergnügen dran, auch an der Woche. Ich war jetzt auch froh, mal eine Woche in Worms zu sein, auch die Stadt nochmal völlig anders kennenzulernen. Ich fand zum Beispiel auch die Gespräche jetzt mit den vielen Menschen, die bei der Medienprobe waren, auch aus der Verwaltung, die dann am Abend drauf da waren. Also das ist ja eher eine Bereicherung. Ich finde, ich muss jetzt nicht dauernd Urlaub machen. Ja, also ich pendle auch zwischen Mainz und Worms, weil Teile der Familie noch in Mainz sind. Ich liebe Mainz sehr. Ich kann da stundenlang am Rhein spazieren gehen. Also ich habe da jetzt keine, wenn Sie mich jetzt fragen, brauchen Sie jetzt 4 Wochen Urlaub, würde ich sagen, nein. Aber es ist ein Tribut, klar. Das ist wenn Sie auf dem High, auf dieser hohen Frequenz arbeiten, zahlen Sie das Tribut von definitiv mangelndem Privatleben. Das ist so. Das ist ganz klar so.
Sie waren ja vor 8 Jahren, glaube ich, auch mal nahe am Burnout. Wie schaffen Sie es heute, Kraft zu tanken durch was?
Ja, das war ja ein Burnout. Das war jetzt nicht, dass ich dran war, sondern es war effektiv einer. Man lernt es in einem anderen Umgang mit sich selbst, dass Sie Dinge anders einteilen zeitlich. Ich nehme jeden Tag 2 Stunden mindestens Zeit für Sport und für Yoga. Das ist essentiell für mich. Ich war jetzt in der Tat gerade in Baden-Baden und habe 2 Wochen so Detox gemacht, weil da gehe ich schon anders mit meinem Körper um. Weil das ist dann verheerend, wenn Sie nicht auf den Körper hören. Das sage ich auch immer wieder Schauspielern, wo das dann bis zur Schmerzgrenze dauernd geht. Das geht mal 10 Jahre gut und dann überkommt sie das körperlich komplett und sie kommen dann manchmal gar nicht mehr raus. Ne? Ich habe auch viele Menschen verloren. Also ein guter Freund war Frank Schirmacher, Herausgeber der FAZ. Der Tod von Frank war für mich verheerend, ne? Weil es auch Bernd Eichinger, der mit dem ich sehr eng war, der mit 61 in Los Angeles tot zusammenbrach, mit seiner Frau nebendran. Aber das ist auch geschuldet natürlich einem Lebenswandel, der nonstop funktioniert, ne? Der ständig mit Espresso und dann noch bei Bernd mit Rauchen. Und das war, man kann fast makabererweise sagen, absehbar, dass es passiert.
Dann lieber doch 2 Stunden Sport am Tag und Yoga. Absolut. Ne? Also danke, Nico Hoffmann, dass Sie sich bei all dem Terminstress, den Sie haben, noch Zeit für Leute genommen haben. Ich habe jetzt auch noch ein kleines Dankeschön für Sie. Ich greife mal nach hinten. So, ich habe gedacht, ich schenke Ihnen ein kleines Nibelungen-Entspannungspaket, dass Sie zwischendurch mal Kraft tanken können. Darin ist hier erstmal ein Duschbad, das eigens für Sie ein Relax-Nibelungen-Duschbad. Damit können Sie dann mal zur Entspannung anfangen. Und wenn Sie schön im Schaumbad gelegen haben, können Sie sich dann mit dieser Drachenblutcreme eincremen. Die macht Sie quasi unverwundbar. Die stinkt nämlich dermaßen, dass sich mit Sicherheit kein Angreifer an Sie ranwagen wird. Und wenn Sie dann frisch gebadet und nach Drachenblut riechend im Bett liegen, dann können Sie sich beim Schein dieser wunderschönen Drachen-Nibelungenkerze einen leckeren Nibelungentee gönnen. Ich gebe Ihnen dieses Probierset mal rüber. Da haben Sie Geschmacksvarianten wie Hagens Geheimnis, Gunthers Verrat oder Kriemhilds Versuchung. Lassen Sie es schmecken.
Ich bin ja wirklich sehr dankbar. Also die Frage 1 ist, wie kriege ich das ins Fluggepäck? Ja, darf er im Handgepäck nichts mehr mitnehmen über 100 Milliliter? Das muss ich jetzt mal dann nachher durchschmuggeln.
Wenn Sie das in Ihrem Koffer verstauen, dann
ich frage mich ja nur, wo Sie das alles herhaben. Ich vermute ja, ich hoffe nicht, dass das Stadtmarketing jetzt mittlerweile schon so ausgereift ist, dass jetzt hier von Drachenblut bis...
Nein, das ist alles aus unterschiedlichen Quellen bezogen.
Das finde ich sehr interessant, dass das alles gibt. Ja, 1000 Dank.
Viel Spaß damit. Viel Erfolg weiterhin. Alles Gute. Ich sage Tschüss für heute. Ich bin Katja Hein. Schönen Sonntag.
Okay, 1000 Dank. Danke.